Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Flucht, Überwachung, Tod. Drunter machen wir es nicht in dieser Ausgabe der Bücher für junge Leser. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die Themen sind groß, zugegeben, aber die Bücher, die müssen deshalb nicht gleich schwer sein. Das ist vor allem Constanze Klaue wichtig. Sie erzählt in ihrem Kinderbuchdebüt Ausgerechnet Mops auf witzige Weise von einem traurigen Abschied. Martin Schäuble warnt in seinem Jugendroman Cleanland vor einer Gesundheitsdiktatur und zuerst eine Schäfchenparabel. Das Thema Flucht im Bilderbuch, also für die kleinen Kinder aufzubereiten, an diese Herausforderung haben sich schon einige Autorinnen und Illustratoren mit Erfolg gewagt. Akim Rent von Claude Dubois über eine Kindheit im syrischen Bürgerkrieg wurde 2014 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Chris Naylor Ballesteros erzählte vergangenes Jahr in Der Koffer von Toleranz gegenüber Fremden. Und Die Insel von Armin Greder ist auch fast 20 Jahre nach seinem Erscheinen ein erschreckend aktuelles Lehrstück über Unmenschlichkeit gegenüber anderen. Armin Greders Buch hat etwas gemein mit einem aktuellen Bilderbuch, das wir jetzt vorstellen wollen, nämlich die Perspektive des Geflüchteten, der schiffbrüchig wird, prallt auf die der Inselbewohner. Oder wie in Eine Wiese für alle von Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemeth auf die der Wiesenbewohner. Christine Knödler sagt, worum es geht.
Anstelle von Menschen sind hier Schafe im Spiel. Das macht die Sache einfacher. Trotzdem ist klar, dass jede und jeder von uns mitgedacht ist. Schließlich sind wir, die wir das Bilderbuch anschauen und lesen, von Anfang an angesprochen.
Stell dir vor, du bist ein Schaf. Ein großes oder ein kleines, mit kurzem Fell oder mit langem, ganz egal.
Wir Schafe stehen friedlich auf der Wiese und mampfen Gras. Die Illustrationen sind denkbar einfach und unspektakulär. Kein metaphorischer Überbau, keine symbolische Überfrachtung, keine Metaebene. Heiter bis harmlos, bis am Fuße dieser Wiese, die hoch auf den Klippen liegt, ein ziemlich ramponiertes Boot anlegen will. Darin ein fremdes Schaf. Sein Fell ist dunkler, es schaut ängstlich. Es musste vor den Wölfen fliehen, nun sucht es Asyl. Die Betroffenheit bei den Schafen oben ist groß, doch das Mitgefühl ist halbherzig, unsere Hilfsangebote sind dürftig, unsere Ausreden mau. Deutlich und sinnfällig wird dieses Gefälle sichtbar gemacht. Über Seiten hinweg ist da immer das eine Bild, die hohen Klippen mit den Schafen in Sicherheit oben und tief unten das fremde Schaf, das um Hilfe bittet, schließlich fleht, weil ihm das Wasser bald bis zum Halse steht.
Das heißt, ihr wollt mich hier einfach sterben lassen? Ist euch mein Schicksal egal? Fragt das fremde Schaf mit großen Augen. Aber nein, ruft ihr entrüstet, es ist uns natürlich nicht egal. Du tust uns ganz doll leid, du armes fremdes Schaf. Aber wir können leider nichts für dich machen. Dann schließen auch alle anderen Schafe die Augen.
Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Im Bilderbuch folgen 3 pechschwarze Seiten, absolute Stille, ein großes, gähnendes Nichts. Es sei denn, du und ich hören auf, wegzuschauen und fangen an zu helfen. Dann landet das fremde Schaf auf der Wiese, dann reichen Platz und Gras für alle, dann mausert sich eine Wiese für alle zur modernen Parabel. Denn manchmal braucht es nicht viel, um aktuelle Fragestellungen zuzuspitzen und auf den Punkt zu bringen. Welche Rolle wir in der aktuellen Flüchtlingspolitik spielen zum Beispiel und auf welcher Seite wir stehen wollen. Oder was jede und jeder von uns tun kann für eine offenere, gerechtere Gesellschaft mit weniger oben und unten und dafür mehr zusammen. Überzeugend unprätentiös holt eine Wiese für alle uns alle mit ins Boot. In bekennender Schlichtheit wird eine Aussage sogar noch unterstrichen. Es könnte so viel einfacher sein. Eine Wiese für alle gibt machbare Antworten. Eine davon ist, dass der Klett Kinderbuchverlag den gesamten Gewinn aus den Buchverkäufen an Menschen und Initiativen spendet, die sich um Geflüchtete kümmern. Eine andere ist die Ermutigung zu Eigeninitiative. Ein Augenöffner auf Augenhöhe. Durch die Schafe gesagt, setzt der auf mehr Menschlichkeit.
Und der Augenöffner, den Christine Knödler vorstellte, heißt »Eine Wiese für alle« von Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemeth. Der Klett Kinderbuchverlag empfiehlt das Buch ab 4 Jahren. Und politisch geht es auch weiter. Martin Schäuble ist ein Autor für die harten Themen. Er hat Politik studiert und ist für seine kritischen Romane bekannt. Im Jugendroman »Endland« ging es um Nationalismus und Flüchtlinge, in »Sein Reich« um Reichsbürger. Seine Erwachsenenromane veröffentlicht Martin Schäuble unter dem Pseudonym Robert M. Sonntag und auch darin nimmt er sich gesellschaftspolitische Themen vor. Martin Schäubles aktueller Roman ist Cleanland, ein Jugendroman über eine Gesundheitsdiktatur. Wieder eine Dystopie. Ich habe Martin Schäuble in seinem Heimbüro gefragt, warum eigentlich immer diese gesellschaftspolitischen Stoffe, gern auch mit einem düsteren Blick in die Zukunft.
Ja, wieso muss das sein? Gute Frage. Also ich könnte ja auch über die Schönheit der Welt schreiben oder Utopien schreiben, wie alles viel schöner sein könnte oder schöner wird. Zum Beispiel, ja, wobei Liebe kommt auch in der Dystopie vor. Bei mir ist so, ich finde es enorm wichtig, dass man sich politischen Themen stellt, auch gerade für junge Lesende. Weil nicht, dass das zu kurz kommt in der Schule, aber zu überlegen, wohin eine Diktatur führt, wohin radikale Meinungen führen, Stimmungen, Parteien, finde ich enorm spannend für mich als Schriftsteller, das aufzugreifen. Aber ich glaube, es gibt auch einen Bedarf bei Schülerinnen, Schülern, Leserinnen, Lesern, da sich in so eine dystopische Welt zu bewegen.
Das Problem an Dystopien ist ja, dass sie je nach Aktualitätsgrad schnell von der Wirklichkeit überholt werden können. Ja, und im Fall von Cleanland ist es jetzt so, das haben sie während des ersten pandemiebedingten Lockdowns im vergangenen Frühjahr geschrieben, eben diese Gesundheitsdiktatur entworfen. Das liest sich jetzt fast ein Jahr später schon fast ein bisschen zynisch. Würden Sie Ihren Roman heute nochmal so schreiben?
Ja, ich würde ihn schon so schreiben. Ich glaube, man wird oft von der Realität eingeholt, wenn man gerade so politische Romane schreibt. Das geht schneller, als man denkt. Trotzdem ist für mich enorm wichtig bei Cleanland, es ist ein Blick in das Heute, ja, aber auch weitergedacht. Also auch da gab es ja eine Pandemie und auch da wurde ganz viel Technisches entwickelt, um der Sache irgendwie Herr zu werden. Menschen begeben sich in Selbstisolation, tragen Protektoren, Schutzanzüge. Ich glaube, auch da ist der Blick voraus wichtig. Es ist nicht nur die Beschreibung von jetzt, es ist wirklich immer die Frage, was wäre, wenn? Und ehrlich gesagt dachte ich beim Schreiben auch nicht so sehr an Deutschland, sondern eher an Staaten wie China zum Beispiel, wo ja auch die Pandemie genutzt wird, um noch viel mehr als sonst die digitale Überwachung, die Gesichtserkennung, all das mehr und schärfer auszubauen. Und damit spiele ich, das ist vielleicht zynisch, damit zu spielen, aber darauf will ich aufmerksam machen.
Jetzt müssen wir ein bisschen mehr über das Leben in Cleanland erfahren, Herr Schäuble. Lesen Sie uns doch bitte, um einen Eindruck zu bekommen, mal eine Passage aus dem Buch vor. Und zwar eine, in der die Hauptfigur Shiloh eigentlich etwas ganz Banales tut, nämlich tanzen gehen. In Cleanland ist das aber nicht so banal.
Ja, es ist nicht banal. Es ist alles sehr aufwendig, das heißt sehr kontrolliert. Ich lese mal vor. Es ist die erste Szene auch, mit der wir die Shiloh so kennenlernen und auch in ihre Welt eintauchen. Sie ist auf einer Party. Der Protektor strahlt im UV-Licht. Und das sieht richtig gut aus. Hunderte Körper tanzen um mich herum. Und alle leuchten. Von der Decke blitzt es in die eingenebelte Halle. Eine Welle aus roten und grünen Lichtstrahlen rollt durch den Raum. In einer Glaskuppel über uns sehe ich DJ Space Chain. Sie kennt mich so gut wie jeden in diesem Club. Denn alle tragen ja am Handgelenk ein Controller, damit jeder weiß, dass es dir gut geht. Abziehen kann man ihn nicht, denn nur so können wir uns gegenseitig vertrauen. DJ Space Chain hat Zugriff auf diese Daten. Sie kennt meinen Herzschlag, den Blutdruck, die Körpertemperatur und sie kann ablesen, wie ich mich fühle. Mit dem Controller ist sie mir also ganz nah. Neben mir tanzt Samira und ihr geht es richtig gut. Da muss ich nicht auf den Controller schauen, da sehe ich sofort. Wir sind schon ewig Freundinnen. Sie ist meine offiziell registrierte Kontaktperson bei Social Health. Zu viel macht krank.
Martin Schäuble las eine Passage aus seinem Jugendroman Cleanland. Eine offiziell registrierte Kontaktperson, das ist ja gerade erschreckende Wirklichkeit, nicht registriert, aber eine Person aus einem anderen Haushalt dürfen wir tatsächlich derzeit nur treffen. Wie ist es in Cleanland denn so weit gekommen?
Ja, in Greenland gab es die große Pandemie, die anderen Pandemien folgte. Es ist nie von Corona die Rede. Es kann auch sein, dass es etwas ist, was weiter nachgeschah. Es gab sehr viele Tote. Auch das ist wichtig. Also es ist Schlimmes passiert. Und dieser Staat hat sich dazu entschlossen, sich komplett abzuriegeln und eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Die Menschen sind komplett überwacht mit dem sogenannten Controller. Von dem habe ich gerade vorgelesen. Alles andere, was nicht in Greenland ist, das ist Sickland oder die Sicklands, verseucht, verloren, verdammt. Man trägt Protektoren, Ganzkörperschutzanzüge, Protektor Plus für die Menschen, die sich da noch näher kennenlernen wollen. Da braucht man natürlich besondere Sicherheiten. Home Learning ist ein großes Thema. Der Spruch dazu ist, mehr Abstand ist schlauer. Vielleicht ein Safe Room, das ist der Raum der Einsicht. Da sind dann die alten Menschen, die meistens hinter Glas leben, in der eigenen Wohnung, aber eben getrennt dennoch von dem Rest der Familie. Und es gibt die Cleaner, das ist auch ganz wichtig. Das sind die, die alles desinfizieren und reinigen und immer nachts kommen. Und dieser Staat, der funktioniert auf freiwilliger Basis. Keiner muss da leben, alle wollen da leben, alle fühlen sich sicher und sind froh, dass es diesen Staat gibt. Auch Shiloh, die Protagonistin, wenn da nicht dieser Cleaner wäre, Toko, der Nachtreiniger, der nachts alles desinfiziert, der ihr auf einmal eine alternative Realität vorstellt.
Und dann kommt auch noch der kleine Bruder von Samira, also von der Freundin von Shiloh, ins Spiel, der sich nicht ganz auf Linie verhält. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber es stellt sich heraus, dass das System in ihrem Roman beim kleinsten Verstoß drakonische Maßnahmen ergreift. Wieso ist das eigentlich alles dort so streng geregelt? So reagieren doch eigentlich nur Systeme, die unter Druck stehen.
Ja, ich denke, dass dieses System auch unter Druck steht, Greenland, weil diese Sicklands werden zwar Sicklands genannt, man braucht ja dafür auch den richtigen Begriff, um es als feindes Land zu definieren, aber schlussendlich ist in den Sicklands ja was anderes geschehen. Da hat man die Pandemien auch überstanden, vielleicht ist man da auch durchgeimpft, aber man hat zumindest daraus gelernt, dass man wieder zurückfinden musste zu einer Normalität. Man muss wieder Nähe zulassen, man muss sich wieder besuchen. Schule findet wieder im Präsenzunterricht statt. Menschen treffen sich, Zärtlichkeiten werden ausgetauscht. All das ist in den Sicklands ja wieder möglich. In den Greenlands wiederum hat man sich dieser Gesundheitsdiktatur verschrieben und der Staat muss schon versuchen, alles andere, was nicht auf Linie ist, ja, zu verteufeln oder eben alle, die zweifeln, zu bestrafen.
Jetzt ist ja der zentrale Konflikt in Ihrem Roman die Abwägung zwischen gesundheitlichen Risiken und der individuellen Freiheit, wie sie verkörpert wird durch Sickland und Cleanland. Das kann man alles nicht lesen, ohne natürlich an unsere aktuelle Situation in der Pandemie zu denken. Und was ich so ein bisschen vermisst habe, ist, gerade weil es ein Roman ist für Jugendliche, der Hinweis darauf, dass es um die Zeit nach den großen Pandemien geht, also noch deutlicher herauszuarbeiten, dass wir es hier mit einer fiktiven Welt zu tun haben. Denn Shiloh entscheidet sich schließlich für die Freiheit, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Aber wenn man das aufs Heute beziehen würde, wäre das ja durchaus auch eine gefährliche Entscheidung, mit der sie andere in Gefahr bringen würde, indem sie sie infizieren könnte. Also hätte man in dem Buch, gerade weil es ein Jugendbuch ist, nicht auch noch deutlicher herausarbeiten müssen, dass es um zwei verschiedene Welten geht, die mit unserer heutigen nur bedingt zu tun haben?
Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil meine Erfahrung ist, wenn ich Jugendbücher schreibe, je mehr ich Anleitung dazu gebe, wie diese Bücher zu lesen sind, je mehr ich versuche, auch Dinge zu erklären und nicht zu beschreiben, desto mehr werde ich auch missverstanden, beziehungsweise desto mehr lehnen es die Schülerinnen, Schüler oder jungen Lesende einfach ab, weil die das von der Schule auch so kennen, der pädagogische Zeigefinger. Ich glaube schon, bei dem Buch, wenn das junge Leute lesen und es beginnt mit dem Protektor und mit den Tanzquadraten, die da gebucht werden, wenn man in den Club geht. Man darf ja nicht wild umschlungen gemeinsam tanzen, man braucht ein Quadrat, das man bucht. Ich glaube schon, dass auch junge Menschen sofort ein Stück weit die Satire spüren, die dahinter steht. Oder vielleicht, auch wenn es nicht satirisch ist, zumindest diese Dramaturgie, die klar macht, das ist eine andere Welt. Da vertraue ich drauf, weil es diese Zuspitzungen an ganz vielen Stellen gibt, auch die alten Menschen hinter Glas zu sehen oder diesen Controller nie abzulegen. Ganz viele Dinge, glaube ich, da schaffe ich es mehr für ein Nachdenken zu sorgen, wenn ich es nicht so direkt immer anspreche. Es gibt aber natürlich dazu Unterrichtsmaterial. Und da gehen wir nochmal einführlich darauf ein. Das kann man auch kostenlos auf der Homepage runterladen. Das heißt, da ist nochmal so eine Möglichkeit, sich wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen. Ich glaube aber, wenn man das Buch liest, auch als junge Leserin, junger Leser, dann merkt man diese Zuspitzung schon sehr deutlich.
Man soll es als Warnung verstehen, als Warnung davor, dass wir nicht vergessen, nach der aktuellen Pandemie auch wieder zurückzufinden zu einem Leben im Sickland, also zu einem gesunden Umgang miteinander. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall diese Rückkehr, diese Nähe wieder zulassen können irgendwann. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, wann ich wieder einem Menschen die Hand gebe, um ihn zu begrüßen und wie ich mich dann dabei fühle. Und das geht da ganz vielen so, in vielen kleinen Situationen. Ich glaube, wichtig ist es, wieder zurückzukommen und das zuzulassen, wenn wir es denn geschafft haben. Aber auch klar, nicht nur diese Nähe, sondern auch noch die Frage, was geschieht eigentlich gerade mit den Daten, die gesammelt werden? Wir laden Apps herunter, wir vertrauen dem Internet mehr als je, wir besuchen Lernplattformen, ich selbst biete Lesungen online an oder Schreibworkshops, sehe die Menschen gar nicht mehr so richtig, die ich da unterrichte. Das heißt, ich glaube, das ist auch wichtig, so irgendwann zurückzukommen und zu überlegen, okay, was habe ich jetzt eigentlich alles an meinen Daten preisgegeben und wie komme ich wieder zu einem Leben, das mir Nähe ermöglicht, aber auch wieder ein Stück weit mehr Anonymität.
Martin Schäuble im Gespräch über sein engagiertes Schreiben und über Cleanland. Der Jugendroman ist bei Fischer erschienen, empfohlen ab 12 Jahren. Konstanze Klaue, Jahrgang 1985, ist ein Multitalent. Sie hat Germanistik und Jazzgesang studiert, ging dann an der Kunsthochschule für Medien in Köln zum Schreiben und Inszenieren von Filmen über. Sie arbeitet heute als freie Film- und Fernsehautorin. Vergangenes Jahr wurde ihr Film Lüchen 92 mit dem Max-Ophüls-Preis für den besten mittellangen Film ausgezeichnet. Als Erna Roth macht sie mit ihrer Band deutschsprachige Jazzmusik. Und außerdem schreibt Konstanze Klaue, denn
das Schreiben an sich, das ist ja die unabhängigste Kunstform auch. Das ist halt so schön, dann sich als Gegenentwurf total zu befreien von einem Filmteam, von einer Band, sondern wirklich nur rein literarisch zu schreiben.
Sagt Konstanze Klaue. Ihr autobiografischer Essay »Unsere Heimat« wurde 2015 vom Innenministerium ausgezeichnet. 2017/18 war sie Stipendiatin der Akademie für Kindermedien und erhielt für ihr Romanprojekt Mods und Mops den Baumhaus Boje B-Water Medienpreis. Dieses Kinderbuch ist Konstanze Klaues Romandebüt. Es liegt jetzt unter dem Titel Ausgerechnet Mops bei DTV Junior vor. Svenja Kretschmer hat Konstanze Klaues Kinderbuch gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Emil Motz ist der Protagonist in Konstanze Klaues erstem Kinderroman Ausgerechnet Mops und erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive. Emil ist ein Matheass und erklärt sich die Welt mit Hilfe von Primzahlen, Listen und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Familie Motz, das sind Emil, seine Zwillingsschwester Paula, der große Bruder Viktor, seine Mutter, die als Künstlerin arbeitet, und der gegen alles Mögliche und Unmögliche allergische Vater. Nachdem Emils Opa gestorben ist, zieht Familie Motz spontan zur Oma aufs Land, um diese zu unterstützen. Nur will Oma gar keine Gesellschaft und zieht kurzerhand aus.
Wenn ihr mich sucht, ich wohne jetzt im Gartenhaus, sagte sie und überreichte Papa die Schlüssel, ohne ihn dabei anzusehen. Das konnte sie nämlich nicht mehr, weil Papa die gleichen Augen wie Opa hat und Oma beim Hinsehen sofort wieder weinen musste. Das war jedenfalls Mamas Theorie. Ob sie stimmte, kann ich nicht genau sagen, aber ich fand sie schon sehr schlüssig. Obwohl ich mich gleichzeitig darüber ärgerte, weil ich vorher nie an Opa gedacht hatte, wenn ich Papa sah. Das war jetzt anders.
Die Trauer ist stets präsent, zeigt sich aber bei jedem Familienmitglied auf völlig andere, meist komische Art und Weise. Während der Vater melancholisch wieder mit Murmeln spielt, malt die Mutter nur noch im Hühnerstall. Paula zieht bei ihrer neuen Freundin Rosa ein, Viktor ärgert Emil nicht mehr und Oma isst nur noch Gerichte aus Konservendosen. Emil selbst hat seit Opas Tod einen schrecklichen Kloß im Hals, weshalb er nur noch Haferschleim essen kann. Einig sind sich die Familienmitglieder nur in einem, im Meiden der Sperrzone, Opas Zimmer im ersten Stock, in dem er gebastelt und gewohnt hat und schließlich auch gestorben ist.
Die Idee, dass da der Opa gerade gestorben ist, die hatte ich am Anfang noch nicht und habe halt gemerkt, dass ich selber eben auch sehr kindlich und unbeholfen bin, einfach weil ich selber gar keine Berührung mit dem Tod hatte. Und das war dann so ein Thema, wo ich natürlich auch in dem Jungen gesehen habe, okay, in dem Verhalten liegt auch viel von mir drin. Natürlich ist es auch der Großvater, das darf man auch nicht vergessen. Das ist jetzt natürlich auch nicht ein Elternteil, sondern da ist ja nochmal eine Distanz zu. Das fand ich aber spannend, weil es natürlich das auch viel, viel lebendiger macht, als eine Depression zu beschreiben. Und bei den Eltern ist es natürlich nochmal anders. Der Vater hängt schon mehr in einer Art Depression drin. Und bei der Mutter ist es natürlich auch eine andere Art von Trauer. Und bei der Oma erst recht.
Der Schmerz und die Hilflosigkeit der Familie werden schnell deutlich. Dennoch schafft es Constanze Klaue, mit einem liebevollen Blick auf die Figuren und mit viel Witz die Handlung heiter und spannend zu gestalten. Dieser Humor ist es auch, der sich in den Illustrationen von Barbara Jung wiederfindet. Heitere Bilder, Emils geliebte Listen und illustrierte Hundeweisheiten runden die Geschichte atmosphärisch ab. Constanze Klaue sagt:
Ich komme sehr schnell in den Humor rein. Der kommt oft von selbst. Immer wenn ich versuche, ernst zu schreiben oder ernste Themen zu bearbeiten, nervt mich das meistens irgendwann selber, dieses sehr Schwere. Und oft kommt ein Witz raus.
Der Umzug aufs Land bringt für Emil einen Schulwechsel mit sich. Mit der Ablenkung im Unterricht kommt endlich auch sein Hunger wieder und er erhält die Sondererlaubnis, schon nach der ersten Schulstunde zu frühstücken. Der Segen entpuppt sich allerdings schnell als Fluch, denn sein neuer Klassenkamerad Ole isst Emils Brote einfach auf.
Auf jeden Fall dachte ich, ich sehe nicht richtig, als mir der dicke, große Junge mit seinen schmierigen Pfoten meine ganze Stulle aus den Händen riss, in einem Bissen runterwürgte, mich dabei blöd angrinste und dann auch noch meinte, schmeckt voll gut, Mozzi, kannst du morgen wieder mitbringen. Mozzi? Anstatt schleunigst abzudampfen, reichte er mir seine Wurstflosse und schüttelte meinen ganzen Arm einmal kräftig durch. Ich bin Ole, musst du dir merken. Und ob ich mir den merken würde? Mann, hatte der vielleicht Nerven. Der ist einfach nicht von Grund auf sympathisch. Der tut einem so ein bisschen leid und das ist eine Form von Mitgefühl, aber das muss der erstmal lernen. So, der ist ja so ein bisschen so dieses wohlstandsverwahrloste Kind.
Eine klare Einteilung der Charaktere in Gut und Böse gibt es nicht. Das lässt dem Leser die Möglichkeit, die Charaktere selbst zu hinterfragen und zu verstehen. Constanze Klaue lässt sie in pointierten Dialogen sprechen. Neben interessanten Figuren, viel Humor und dem Thema Trauerverarbeitung bietet Constanze Klaues Debütroman auch ein richtiges Abenteuer. Als in Emils Klasse der Haustiertag angekündigt wird, sieht Emil darin die Lösung all seiner Probleme. Er braucht einen Hund, und zwar einen möglichst großen. Ein Hund würde ihm in der Schule Respekt und Bewunderung einbringen, seine Traurigkeit vertreiben und die Familie endlich wieder zusammenbringen. Wie gut, dass Weihnachten vor der Tür steht und Emil weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Hund zu bekommen, volle 100% beträgt, wenn er nur diesen einen Wunsch aufschreibt. Dass seine Eltern keine Vierbeiner mögen und der Vater auf Hunde allergisch reagiert, spielt in seiner Rechnung keine Rolle. Tatsächlich stößt Emil aber ganz anders als geplant auf ein Haustier. Im Wald findet er einen ausgesetzten Hund.
Und was tat ich? Ich stand starr wie ein Eisblock im Wald, unfähig, mich zu bewegen und glotzte das Tier an. Warum denn nur, wird sich der eine oder andere von euch fragen, weil er sein Glück nicht fassen konnte? Weil sein Hundetraum doch noch nicht ausgeträumt war? Weil er sogar recht mit seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung gehabt hatte? Nein, Leute, nicht deswegen. Die richtige Antwort lautet, weil es ein Mops war. Versteht ihr? Kein großer, königlicher, weicher, goldener, schlappohrtragender, ballverrückter Wolfshund? Nein, im Gegenteil. Vor mir saß ein grunzendes, glubschäugiges, faltiges, schrumpeliges, drecksfarbenes, undefinierbares kleines Wesen, das mehr Ähnlichkeit mit einer mutierten Fledermaus hatte als mit einem Hund.
Obwohl ein Mops in Emils Augen nicht als richtiger Hund zählt, nimmt er ihn mit nach Hause und kommt dabei so sehr in die Bedrulle, dass es schließlich nur noch ein Versteck für den Mops gibt. Die gefürchtete Sperrzone.
Die Sperrzone ist natürlich, wo derjenige gestorben ist und wo sich ihm keiner rantraut. Und das ist ja auch letztendlich das, was die ganze Familie die ganze Zeit macht. Sie kommen nicht zusammen. Sie kommen erst zusammen in dem Moment, wo der Erste dieses Klebeband abreißt und diesen Raum betritt.
Ausgerechnet Mops ist ein Buch voller origineller Charaktere, die durch ihre Vielschichtigkeit, Fehler und Menschlichkeit auffallen. Voller witziger Ideen und Details. Es ist Abenteuerroman und Familiendrama in einem und vereint die Themen Trauer, Verantwortungsbewusstsein und Familiendynamik miteinander, ohne dabei an Leichtigkeit zu verlieren.
Svenja Kretschmer, hörbar angetan von Constanze Klaues Kinderbuchdebüt »Ausgerechnet Mops«. Der Roman mit Illustrationen von Barbara Jung ist bei DTV Junior erschienen, empfohlen ab 9 Jahren. Svenja Kretschmers Rezension und die Buchangaben können Sie auch nachlesen unter www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und das war's von uns. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.